www.kölncampus.com
www.kölncampus.com
Filmspur.
Großes Kino.
Filmspur.
Ganz großes Kino auf Köln Campus.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ihr habt eingeschaltet zu Kölns einzig wahrem Filmmagazin. Gleich geht's direkt los mit einem Neustart der Woche. Wir sprechen nämlich in wenigen Minuten schon über 999 und haben auch noch vieles mehr auf Lager. Mein Name ist Giselle Uecker. Kommt gut durch die Sendung.
Köln Campus.
6:10 und ihr hört die Filmspur auf Köln Campus. Ich musste ganz kurz überlegen, welche Sendung das denn gerade ist. Die Filmspur ist es. Und deswegen, wie passend, sprechen wir auch über einen Film, der morgen startet. Der heißt nämlich 999. Das ist ein amerikanischer Action-Thriller und mein Kollege Tommy Weiler, der hat den schon gesehen. Und deswegen frage ich dich doch als erstes mal, Tommy, ja, worum geht's? Was ist das?
Hast du ja schon gesagt, das ist ein amerikanischer Cop-Thriller mit Star-Besetzung. Woody Harrelson spielt damit, Anthony Mackie, das ist, kennt man aus Avengers. Mhm. Casey Affleck, der kleine Bruder von Ben Affleck, spielt mit. Mhm. Und noch diverse andere, die man definitiv schon mal gesehen hat. Und es geht im Prinzip so eine gut-böse Cop-Geschichte. Korrupte Polizisten, die sich neben ihrem Polizistendasein noch ein bisschen durch Banküberfälle und Aufträge von der Mafia und so weiter ein bisschen Geld dazu verdienen. Und halt gute Polizisten, die die bösen Polizisten und auch generell, die jetzt nicht so tolle Sachen in der Welt machen, die halt jagen.
Ich habe das Filmplakat irgendwie vor Augen. Da ist ja auch noch eine Frau mit dabei. Was hat die da so?
Kate Winslet ist das. Und die spielt im Prinzip die Obertante der Mafia.
Oh, ja. Das ist ja eine interessante, aber die spielt ja häufiger jetzt in letzter Zeit.
Ja, aber das macht sie auch wirklich sehr, sehr gut. Spielt sogar mit Akzent im Original. Also
okay,
so einem,
das heißt, die hat einen
osteuropäischen
Akzent.
Ja,
okay.
Macht sie sehr, sehr gut. Gefällt mir ziemlich gut, was sie da macht.
Ja, jetzt schließe ich natürlich die Frage an. Es gibt ja genügend solcher Filme. Was macht diesen vielleicht ganz besonders?
Im Prinzip Woody Harrelson ist ein richtig, richtig geiler Schauspieler in dem Film. Also generell immer ein geiler Schauspieler, aber jetzt hier auch macht das extrem gut. So ein Südstaatler spielt er im Prinzip hat sich auch dafür oder verstellt auch seine Stimme in der Rolle. Und im Prinzip ist es halt so, im Polizistenjargon gibt es ja so gewisse Codes, die dann gewisse Sachen bedeuten. Und 999 bedeutet in Amerika halt Polizistenmord.
Okay, das heißt, also wenn so durchgesagt wird im Auto, ja 999, dann wissen die Leute, da ist irgendwo einer umgekommen, da müssen wir hin.
Genau, und in Amerika scheint es wohl so zu sein, wenn ein Polizistenmord passiert, ist alles andere scheißegal.
Ach, du Schande. Okay.
Und es wird im Prinzip alles andere ignoriert.
Typisch.
Und die komplette Polizei fährt zu der Stelle, wo halt dieser 999 passiert ist.
Und
darum dreht sich in dem Film im Prinzip alles. Die planen halt einen extrem großen Coup. Mhm. Einer von den Typen, Casey Affleck, spielt den guten Polizisten, der soll umgebracht werden.
Ja.
Und einer von denen.
Soll, also das heißt, 999 wurde dann noch nicht ausgerufen, weil. Achso, das wissen wir ja nicht, das werden wir nicht verraten.
Der ist definitiv, er soll halt umgebracht werden, damit halt dieser 999 eintritt und damit die da im Prinzip für ihren Raubüberfall freie Bahn haben und nicht gestört werden.
Also das heißt, es wird auch nicht mehrere 999s oder so geben, sondern es geht vor allem um diesen einen.
Genau.
Okay, gut. Wie fandst du den denn jetzt insgesamt?
Ich fand den ganz cool, also sehr, sehr unterhaltend, also so Popcorn-Kino. Man geht hin, ich weiß jetzt nicht mal hundertprozentig, wie lange er gedauert hat. Mhm. 90 Minuten wahrscheinlich so um den
Dreh. Eine Stunde, 56 steht hier bei mir auf der Liste. Also
dann ein bisschen länger als 90.
Fast 2 Stunden. Also das heißt, es spricht ja für den Film, wenn dir das nicht so lang vorkam, ne?
Genau. Man kann sich hinsetzen, ein bisschen unterhalten lassen und von gutem Woody Harrelson, einer guten Kate Winslet und auch einem sehr guten Casey Affleck unterhalten lassen.
Wer also entweder auf die Schauspieler steht oder auf Cop-Action-Thriller oder wem jetzt einfach, keine Ahnung, wer jetzt einfach Lust bekommen hat durch die Darstellung von meinem Kollegen Tommy Weiler, der kann ab morgen 999 im Cinedome oder im Metropolis sehen.
Köln Campus.
20 nach 6. Und jetzt bin ich mir ganz sicher, ihr hört die Filmspur auf Köln Campus. Wir stellen ja jede Woche die neuesten Filme vor, die am nächsten Tag starten. Dabei gibt es ganz oft Filme, die schon ein bisschen was älter sind und ein bisschen in Vergessenheit geraten. Meine Kollegin Esa hat uns mal zwei Filme von einem sehr erfolgreichen Regieduo, Jonathan Dayton und Valerie Faris, mitgebracht. Mir persönlich sagen jetzt die Namen der Regisseure erstmal nichts. Sag uns doch schon mal die Filmtitel, damit wir uns irgendwie ein bisschen was unter den Namen vorstellen können.
Ja, also es sind auf jeden Fall zwei Filme, die sehr, sehr ähnlich sind, mit viel ehrlichem Humor. Und zwar sind das Ruby Sparks und Little Miss Sunshine. Und das Tolle an denen ist halt, dass beide dass sie halt ganz normale Leute zeigen, also jetzt keine superreichen oder irgendwelche Actionhelden, sondern sozusagen Helden des Alltags.
Also Ruby Sparks, den Film kenne ich auf jeden Fall schon, den habe ich schon gesehen, der ist auch wirklich mega schön. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her. Jetzt helf meinem Gedächtnis doch mal ein bisschen auf die Sprünge. Worum geht's nochmal?
Worum es da geht, ja. Also es geht um den jungen Bestseller-Autor Calvin, der an sich ziemlich introvertiert ist und trotzdem als berühmter Schriftsteller besonders von den Frauen gefeiert wird. Und die Trennung von seiner letzten mega langweiligen Freundin nimmt ihn immer noch mit und hat sein Selbstbewusstsein auf ein Minimum reduziert, das ein Wunder ist, dass es überhaupt noch existiert. Ja, er hängt halt in einer Schreibblockade fest und sein Leben ist ganz schön kacke.
Aber dann träumt er doch von seiner, ja man muss sagen, von seiner Traumfrau und ist wieder mega motiviert, oder? So geht's doch dann immer weiter.
Naja, er träumt halt von diesem Mädchen, das er dann im Park trifft und sie fragt ihn, ob sie seinen Hund malen kann. Der Hund heißt übrigens Scotty von F. Scott Fitzgerald, weil es ist ja ein Schriftsteller, ne? Sind ja mal ein bisschen nerdig. Naja, und dann wacht er auf und hat den Schreibfleisch überhaupt und verliebt sich dann auch in dieses Mädchen, das er eigentlich erfunden hat und das eigentlich gar nicht real ist.
Was genau macht den Film denn deiner Meinung nach so sehenswert?
Ja, allein eigentlich schon wegen der Schauspielerin, die Entschuldigung, eben diese erfundene Freundin spielt, die Ruby. Das ist die Zoe Kazan und die ist nämlich so flippig, lebensfroh und positiv, genau das, was Calvin eben braucht. Der Film ist witzig, süß und hält halt bis zum Ende so viele Fragen offen, die nicht beantwortet werden. Die Filmmusik ist großartig, man wird direkt in den Film eingesogen, Liebesstory, alles vorhanden und ganz, ganz wichtig, in Originalvertonung auf Englisch angucken.
Also in mir kommen jetzt wieder so langsam so Gefühle hoch, die ich beim Gucken des Films hatte. Ja. Ich habe natürlich auch vorhin jetzt nicht weiter gefragt, weil wir wollen natürlich in der Handlung nicht mehr verraten. Deswegen
ja, genau.
Würde ich sagen, wir gehen direkt über zu deinem zweiten Tipp. Mhm. Was ist das denn nochmal für ein Film?
Das ist Little Miss Sunshine, ein Film von 2006. Also der ist ein bisschen, sag ich mal, jünger als Ruby Sparks. Quasi der erste Film von diesem Regieduo. Und da spielt zum Beispiel auch der gleiche Darsteller von Calvin mit, aber der spielt da halt den älteren, ziemlich depressiven Bruder der kleinen Olive, die wiederum an einer Modenschau teilnehmen möchte und dafür reist die ganze Familie dann durch ganz Amerika auf dem Weg Richtung Los Angeles, also so ein Roadtrip-Film.
Okay, Schönheitswettbewerb, das ist ja so eine Sache, das ist ja mega groß in den USA und hier ja, machen nur die wenigsten mit. Was muss man denn da dann alles für Prüfungen ablegen, um zu gewinnen, beziehungsweise was wird da im Film über diese Schönheitswettbewerbe gezeigt?
Also Olive, die muss was singen, vortanzen und dann halt noch ein besonderes Talent zeigen und ja, der Tanz, den sie ablegt, der ist sehr, sehr geil, sehr, sehr lustig, weil der Opa sich die Choreo dafür ausgesucht hat und das ist, glaube ich, auch noch zu Super Freak zu dem Lied. Das ist sehr, sehr lustig.
Da gab es doch auch schon mal, wie hießen denn diese komischen, verrückten Typen da auf MTV, die dann auch, wo egal, anderes Thema, aber die so eine Szene mit einem kleinen Kind, das ist eigentlich dann ein Junge, verkleidet als Mädchen auf einem Schönheitswettbewerb und die dann so eine mega krasse Performance abzieht, sowas gibt es ja häufiger dann mal in Filmen, ne? Aber ja, okay, ich sehe,
aber
du,
es ist
du
schon
kennst
ein,
es nicht.
Nee, ich kenn's nicht. Aber es ist schon ein Mädchen, das da
in den Nachrichten tauchen
aber
ja auch
sehr geil, ja.
In den Nachrichten tauchen ja auch immer wieder so Mütter auf, die ihre Töchter schon so mit 4 Jahren zu diesen albernen Schönheitswettbewerben schleppen und auch mega schminken und sowas. Total schrecklich. Warum sollte man denn jetzt diesen Film trotzdem gucken, in dem ja quasi genau das gezeigt wird?
Ja, das ist nämlich das Schöne daran, er nimmt eben diese Schönheitswettbewerbe mega aufs Korn. Weil Olive ist nämlich eigentlich genau das Gegenteil, was man sich jetzt von so einem Mädchen verspricht oder vorstellt, was eben bei diesen Schönheitswettbewerben teilnimmt. Sie ist ein bisschen kleiner und dicklicher und hat auch ein etwas runderes Gesicht, also jetzt trägt eine große Brille, aber sehr, sehr selbstbewusst. Und während sie da ihren saucoolen Tanz aufführt, verdrehen natürlich die ganzen anderen Mütter ihre Augen und ja, dann kommen halt noch irgendwann so die ganze Familie dazu und tanzen mit ihr und so. Das ist richtig cool. Und ja, Little Miss Sunshine zeigt einfach das, was zwischen all dieser Künstlichkeit, die sich da breit macht in den USA, es eben immer noch kleine, junge, mutige Mädchen gibt, die sich von der Oberflächlichkeit abheben und dann eben ihr eigenes Ding einfach durchziehen.
Also falls ihr am kommenden Wochenende noch nichts vorhabt, könnt ihr ja mal in Little Miss Sunshine und Ruby Sparks reinschauen. Bei Amazon gibt es die beiden Filme übrigens für ungefähr 7 €, also echt ein Schnapper für ein gutes Kino. Und das würde ich auch eher empfehlen, dass man sich sowas als auf DVD holt, denn am Wochenende wird das Wetter ja so toll, da sollte man vielleicht die Zeit nicht vor der Glotze verbringen. Vielen Dank jedenfalls, Esa, für deine Filmtipps.
Köln Campus.
Das war der Miss Shepherd's Waltz aus The Lady in the Van, und dass das ein Walzer war, das hat, glaube ich, wirklich jeder gehört. Ein Stück Hollywood in Köln. Hans Zimmer hat uns letzte Woche in der Lanxess Arena besucht, oder Köln Arena, je nachdem. Ja, und seine erfolgreichsten Filmkompositionen hat er dort zum Besten gegeben. Fans konnten sich Soundtracks aus den Filmen Inception, Batman, Gladiator, Interstellar, Fluch der Karibik, König der Löwen, Rain Man, meine Fresse, hat der viel
alles rausgehauen.
Einfach irgendwie alles, was man kennt. Ja, und das konnte man da alles mal live und mit richtigem Orchester erleben. Das versprach Gänsehaut. Und ja, wir von der Filmspur haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen. Wir waren dabei. Ich und Marlon, wir waren dort. Und Marlon steht jetzt bei mir im Studio. Marlon, ja, du hast mit mir zusammen ein bombastisches Spektakel gesehen. Wie fandst du es denn?
Also ein Spektakel, ja, kann man so sagen. Bombastisch ist dann aber wieder eine Definitionssache. Ich denke mal, da sind wir beide uns auch einig. Einige würden sicherlich ja sagen, dass es wirklich ein Riesenspektakel war, was die Bühnenshow und die gesamte martialische Inszenierung angeht. Das war alles actiongeladen, aber das ist auch gleichzeitig mein und ich hoffe auch dein erster Kritikpunkt gewesen. Ich hatte mich auf feine Klänge von einem sehr großen Orchester gefreut und weniger auf unnötige Lichteffekte. Und ich fand, es war eher so ein bisschen lauter als filigran. Und nur bei dem Interstellar-Soundtrack, der ja von seiner Melancholie und Ruhe lebt, hatte ich das Gefühl von Eleganz, von Feingeist. Und da haben sich mir auch so die Nackenhaare ein bisschen gesträubt, weil mir sofort wieder diese emotionale Verbindung von Cooper und Murph, dem Protagonisten, in Erinnerung kam. Und ja, der Rain Man-Song, der war live genial. Der Gladiator-Song, den fand ich weniger gut. Und das könnte daran liegen, dass die Originalstimme Lisa Gerrard nicht anwesend war. Und Hans hat auch manche Songs ein bisschen modifiziert und rockiger gemacht. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen.
Also ich sehe das fast aus. Genau so, ja. Was jetzt Instrumentierung und musikalische Umsetzung angeht. Also ein bisschen Ernüchterung schwingt da mit uns mit. Wir waren natürlich auch mit einem kritischen Auge beziehungsweise in dem Fall Ohr da, aber wir haben ja auch mitbekommen, was die Zuschauer so dachten.
Ja, wir haben mal in der Pause rumgefragt und das war so der Tenor.
Es ist einfach großartig, total episch. Wahrscheinlich für mich der größte, beste Filmkomponist überhaupt. Und ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und den auch mal direkt zu sehen, weil sonst ist er ja so ungreifbar eigentlich, kann man sagen. Aber jetzt ihn auch mal zu sehen, wie er seine eigene Musik spielt mit dem ganzen Orchester und allem, ist großartig.
Ja, also wir haben es gehört, die Fans waren sehr zufrieden mit Hans' Performance und ich muss auch sagen, dass ich generell sehr überrascht war, wie demografisch vielseitig das Auditorium war, und Hans hat wirklich Menschen jeder Altersklasse angezogen.
Aber es leichter Männerüberschuss vielleicht, dass man das so
leicht,
sagt.
Leichter Männerüberschuss dann doch, okay, weil ich habe jetzt in meiner Beobachtung nämlich gedacht, dass es so tatsächlich ein bisschen gleichmäßig verteilt war. Wenn du das sagst in deiner Wahrnehmung,
ja,
okay, dann
schon.
War das so, ja, okay. Ich akzeptiere das jetzt.
Danke. Also.
Und trotzdem, es waren sehr viele junge Familien da und es waren natürlich auch weibliche Besucher da, und von denen können wir ja auch mal hören, was sie zu sagen hatten.
Ist richtig geil. Also ich spiele selbst im Orchester und die Musik ist einfach unglaublich und das wollte ich mal live hören.
Ja, ich finde es voll gut. Also ich finde es mega beeindruckend. Also von voll vielen Lieblingsfilmen von mir hat er halt die Musik gemacht und das verbinde ich halt voll auch mit dem Film, aber gleichzeitig ist die Musik auch, steht auch irgendwie für sich alleine.
Also wir haben es gehört, auch hier große Zufriedenheit. Mhm.
Wenn es jetzt um einen Track alleine geht, wir haben ja danach nicht so viel sprechen können. Mhm. Da würde ich dich jetzt gleich fragen, welcher dir denn besonders gut gefallen hat. Mir blieb besonders der eine, also das ist jetzt so wieder typisch die Antwort, dass ich den König der Löwen Song besonders gut fand, aber vor allem, weil ja der Originalsänger da war. Das fand
stimmt.
Ich dann nochmal, also so das.
Das hat nochmal so einen extra authentischen Flair mitgegeben.
Ja, super authentisch. Da dachte man so, oh ja, das ist genau der Typ, der das im Film singt.
Aber das wussten wir ja vorher nicht. Das hat Hans ja auch vorher noch erwähnt.
Genau, sonst, das hat er erwähnt. Ja. Und das war ja auch die Stärke Auf jeden Fall.
Da komme ich gleich auch noch drauf.
Gut, dann.
Aber du kannst es ja auch schon loswerden.
Nein, sag du jetzt lieber erstmal, bevor wir da schon wieder vom Thema abkommen, was denn dein Lieblingstrack war.
Ja, also, ne, wie ich eben gesagt habe, Interstellar fand ich ganz cool, Rain Man sowieso, König der Löwen war eben gut, wie du es gerade gesagt hast, weil die Originalstimme zu hören war. Ansonsten haben mir, und da komme ich jetzt drauf, die Anekdötchen von Hans zwischen den Songs sehr gut gefallen, weil er quasi jeden Film-Soundtrack angeteased hat, indem er die Entstehungsgeschichte und Kollaboration mit dem jeweiligen Filmregisseur erzählt hat. Und da gab es eine Anekdote mit Ridley Scott und da hat er so gesagt, ja, da ruft mich morgens um 9 Ridley Scott an und sagt, Hans, wir machen einen Gladiatorenfilm und ich so, super, Männer in Sandalen, das wird bestimmt klasse. Also ein sehr, sehr witziger Kerl, der Hans. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, er hat Heath Ledgers Joker-Performance gewürdigt und auch der Schießerei damals in einem Kino in Amerika, in dem The Dark Knight anlief, auch Tribut gezollt und einen eigenen Song gewidmet.
Aber man hat ja schon mega den Stolz so gemerkt, den er dann immer so in der Stimme hatte.
Ja.
Also wie stolz als er darauf war, dass er das alles erlebt hat und mit was für tollen Leuten er so zusammenarbeiten durfte.
Er ist eine Rampensau.
Also auch ein kleiner Angeber. So ein
kleiner Angeber, das darf er auch sein, genau. aber auch irgendwie auf eine charmante Art und Weise, finde ich.
Also zusammenfassend kann man vielleicht schon sagen, es hat gefallen. Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt was Besonderes oder irgendwas, was man auf gar keinen Fall hätte verpassen müssen oder was sagst du dazu?
Ja, also ich bereue nicht, dass ich da hingegangen bin. Ich wurde unterhalten, aber wenn ich wirklich sauberen Ton und die reine Kunst betrachten oder in dem Fall belauschen möchte, dann bin ich mit guten Kopfhörern und der Originalfilmscore ganz gut beraten. Dafür muss ich ihn wirklich nicht live sehen. Das ist natürlich kein Vergleich zu einem klassischen Orchester in der Philharmonie oder ähnlichem. Das hätte ich mir nämlich so ein bisschen gewünscht. Weniger rockige, weniger laute, drumlastige Variationen und Modifikationen seiner Soundtracks, sondern ein feines, elegantes Orchester ohne diesen Hau drauf Popcorn-Kino-Effekt. Aber das scheint Hans Zimmer zu sein, eine Rampensau. Und vielleicht hat Hans ja auch selber gedacht, dass das ist, was Zuschauer erwarten, wenn ein Filmstar ein Hollywoodstar nach Köln kommt. Und ja, ein Stück Hollywood in Form von brachiale Inszenierung und wuchtige klangliche Explosion, das hat er mitgebracht.
Ja, also ich glaube auch, also Hauptmotiv von Hans Zimmer war, dass er vielleicht zeigen wollte, dass seine Musik doch für sich spricht und diese szenische oder die Bilder nicht braucht. Und ich meine, genau durch dieses Wuchtige oder durch dieses Laute hat er, finde ich, das ein bisschen zerstört. Also wie du gesagt hast, wenn er ein bisschen filigraner gearbeitet hätte, auch in der Instrumentierung, die er ja speziell auf diese Tour so umkomponiert hat, dann glaube ich, hätte er, also uns jedenfalls eher überzeugt.
Auf jeden Fall.
Wir halten fest, Hans Zimmers Auftritt in der Lanxess Arena war eines Hollywood-Stars würdig. Die meisten Fans haben wohl bekommen, was sie erwartet haben. Aber ja, wir beiden sehr anspruchsvollen Filmspur-Experten.
Experten in Anführungsstrichen.
Genau. Der Marlon und meine Wenigkeit, wir hätten uns ein bisschen mehr klangliche Klasse und weniger martialische Lautstärke und unnötige Lichteffekte gewünscht. Trotzdem war es ein sehr unterhaltsamer Abend. Wir kommen auch, glaube ich, gut miteinander aus.
Ich glaube auch.
Ja, ich bedanke mich bei dir für deinen Eindruck. Und wir machen jetzt weiter mit Musik aus Crazy Stupid Love.
Campus.
Gleich 7:15 und ihr hört die Filmspur auf Köln Campus. Der Kölner Kurzfilm 520015 ist bei YouTube durch die Decke gegangen. Aktuell hat er schon über 120.000 Klicks. Das schaffen normalerweise nur Katzenbabys oder Faultiere. Martin Mainz war für die Filmadaption und die Produktion verantwortlich und Patrick Saleh-Saki hat Regie geführt. Meine Kollegin Sarah Klee hat sich mit den beiden getroffen und das kam dabei heraus.
Der Film erzählt die Geschichte von Carsten. Carsten ist Fleischfan und kauft sich deshalb einen richtig guten Grill, den AEG 520015.
Es machte einfach Spaß, den AEG 520015 auszupacken, auszuziehen. Seine Kurven haben etwas von einem Porsche 911 und mit dem ersten Zünden nahm er mich gefangen.
Für Carsten wird ein Traum wahr, aber dann wird das Ganze zur Sucht und Carsten kommt bald überhaupt nicht mehr klar.
Ich konnte mich nicht von dem Grill trennen.
Scheiße, die Frikadelle.
Der Dreh zum Kurzfilm hat nur ein paar Tage gedauert. Das Team hat sich eine Woche lang in Carstens Haus eingenistet, wie Patrick Saleh-Saki erzählt.
Wir sind da mit Sack und Pack wirklich hin und haben dann dort von morgens bis abends gedreht, haben dann noch ein bisschen gefeiert wirklich. Und nach einer Woche waren wir dann damit durch und es gab noch am einem Wochenende einen Dreh in einem Supermarkt hier in Köln und auch in Kempen, das sind die Büroszenen von Carstens Arbeitsplatz.
Mein Chef war wahrscheinlich der Erste, der bemerkt hat, dass etwas nicht stimmte. Er roch es an mir.
Kannst du es nochmal machen für mich?
Ich hatte ihm nichts entgegenzusetzen. Es war mir auch Wurst.
Das Drehbuch basiert auf einer Kundenrezension von Amazon, wie der AEG 520015 mein Leben veränderte. Ein zufriedener Kunde namens Carsten schwärmt von dem Supergrill und erzählt seine Geschichte.
Eines Tages war der Grill plötzlich spurlos verschwunden. Ich suchte ihn überall, wie im Wahn. Ich konnte die Polizei nicht einschalten, weil ich über die Monate vergessen hatte, wie man spricht.
Hallo? Hallo? Polizeinotruf, hallo?
Vor 4 Jahren ist die Rezension in verschiedenen Foren aufgetaucht. Martin Mainz war zu dieser Zeit auf der Suche nach einem Thema für seine Bachelorarbeit und war sofort begeistert von dem Text.
Wir wussten, da muss man irgendwie einen Film draus machen. Anfänglich sollte es nur ein kleines Projekt werden, aber mit den Anfängen der Drehbuchadaption haben wir dann auch ein Storyboard gemacht und da war uns klar, das wird eher was Größeres.
Am 28.03.2012 um 19.23 Uhr hat Martin die Amazon-Rezension kommentiert.
Hallo Carsten, ich würde gerne mit dir in Verbindung treten, um diese geniale Geschichte zu verfilmen. Mit freundlichem Gruß, Martin.
Carsten hat sich darauf natürlich nicht gemeldet. Martin und Patrick sind schon sehr lange befreundet und haben auch einige Videos zusammen gemacht. Allerdings eher im Home-Video-Style. Auf YouTube haben sie bisher noch nichts veröffentlicht. Vor 2 Wochen haben die Jungs sich dann entschieden, den Film online zu stellen.
Und dann haben wir das auch gemacht und sofort natürlich dem Autor von Schlecki Silberstein, Christian Brandes, eine E-Mail geschickt, weil wir da auch die Geschichte gefunden hatten. Und da kam dann sofort die Antwort, ach, ist ja witzig, das Ding ist von mir.
War natürlich jetzt ein witziger Zufall, dass es der Schlecki war, der es dann geschrieben hat. Aber es ist eigentlich egal, wer es gemacht hat. Es ist einfach eine gute Geschichte.
Beim Lesen haben wir uns schon gedacht, dass Carsten keine echte Person ist. Das wäre dann doch ein bisschen zu seltsam gewesen. Wir haben gedacht, es wäre vielleicht eine Marketingaktion von AEG selbst.
Für die Dreharbeiten hat AEG dann 3 Grills zur Verfügung gestellt. Aber wie geil ist der AEG 520015 denn jetzt wirklich?
Wir haben jetzt nicht unsere Jobs als Filmemacher aufgegeben, um uns als Wurstverkäufer selbstständig zu machen. Es ist ein gutes Gerät, aber wir brauchen die nicht.
Das Ergebnis ist ein voller Erfolg. Der Film ist witzig und toll produziert. Aus allen Ecken hagelt es positive Kritik. Naja, aus fast allen Ecken.
Der größte Kritikpunkt, glaube ich, den wir immer bekommen, ist, dass die Stadt Verden falsch ausgesprochen ist. Weil es heißt dann wirklich Verden. Genau andersrum. Wir sagen Verden und es heißt in Wirklichkeit Verden. So ist es.
Ja, vielen Dank an Sarah Kledi mit Patrick Salesaki und Martin Mainz über ihren Kurzfilm 520015 gesprochen hat. Falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, guckt ihn euch an. Die Jungs freuen sich wirklich über jeden Klick. Und jetzt hören wir noch ein Wunschlied von Martin Mainz, So Long and Thanks for All the Fish, aus dem Film Per Anhalter durch die Galaxis.
Köln Campus.
Filmspur.
Großes Kino.
Filmspur.
Ganz großes Kino auf Köln Campus.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ihr seid mittendrin in der Filmspur und wir reden hier gleich über die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Aber vorher erfahrt ihr noch, was es auf der FMX in Stuttgart so zu sehen gab. Mein Name ist Giselle Uka. Hallo.
Köln Campus.
Das waren Seafred mit Wildfire aus dem Film Kein Ort ohne dich hier auf der 100,0.
Wie schön.
Ja, super toll. In der letzten Woche gab es in Stuttgart die FMX. Ja, FMX oder FMX, wie auch immer. Aber was das genau?
FMX.
FMX.
Wie der Amerikaner sagt.
Was ist das eigentlich? Es heißt ja so schön Conference on Animation Effects, Games and Transmedia. Sagt mir jetzt aber trotzdem noch nicht so viel, wie gut, dass mein Kollege Johannes Wolters hier bei mir im Studio steht, denn der war letzte Woche da und kann sicher eine ganze Menge dazu sagen. Johannes, was ist das? Was ist die FMX?
Kurz zusammengefasst, vor 25 Jahren, das ist genau 25 Jahre jetzt her, es wurde nämlich gefeiert, hat Professor Albrecht Ade von der Kunstakademie sich gesagt, wir brauchen sowas wie eine Trickfilmausbildung im Ländle, in Baden-Württemberg. Das gab es da nicht und die hatten halt eben da so eine Gruppe an der Kunstakademie, aber das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann hat er die Politiker rumgebracht, die haben drumherum eine Filmakademie aufgebaut, also auch ein Realfilmteil. Kern war aber eben dieses Animationsinstitut. Und dann haben die angefangen, halt eben richtige Ausbildung in Trickfilm und visuelle Effekte zu machen. Das war damals ziemlich bahnbrechend. Es gab hier noch irgendwie das die Volkfangschule da hier in Essen, da konnte man das auch machen. Und in Berlin gibt es noch Möglichkeiten zur Ausbildung. Aber es war halt eben noch nicht so en vogue zu diesem Zeitpunkt. Und zwar nicht in dieser Qualität, wie es da geschaffen wird im Moment. Aber Ader hat dann drumherum auch noch das Trickfilmfestival aufgebaut in Stuttgart, was es seit Jahr und Tag hat. Das ging allerdings mehr auch in den Bereich künstlerischen Trickfilm und sorgte für so einen Ost-West-Austausch. Damals war halt eben noch, als es gegründet hat, gab es also noch einen eisernen Vorhang. Und da wurde halt eben über die Mauer geschaut mit dem Festival. Was machen die da drüben? So, und wenn du die Akademie hast, du hast die Leute, die kommen, also die Abgänger und so weiter, dann musst du die auch als vernünftige Universität oder als Akademie in Lohn und Brot bringen. Daraufhin hat man also eine Medienbörse gegründet. Das muss wohl tatsächlich so gewesen sein, die hatten jeder Student, Abgänger kriegt einen Tisch, einen Stuhl, einen VHS-Rekorder und einen Fernseher, einen Röhrenfernseher. Und der, jeder, der an dem Tisch vorbeikam, das wurde dann im Haus der Wirtschaft, im Börsensaal gemacht, konnte also zu dem Tisch herantreten, gucken, was der Student gemacht hatte in seinem Studium, also die Showreel sich angucken und dann sagen, ja, kannst bei mir arbeiten, oder das ist so schlecht, da kannst du nicht bei mir arbeiten. Und aus dieser Medienbörse entstand die FMX, also eine Art Drehscheibe der internationalen Animation und visuellen Effektszene, die eigentlich kommen nach Stuttgart, um den neuen Jahrgang zu begutachten.
Ja.
Und daraus entstand das letztendlich.
Und was hat dieser neue Jahrgang jetzt besonders in diesem Jahr denn so zu bieten gehabt? Also gibt es da neue Trends oder in der Animation und in den Effektszenen?
Naja, der neue Jahrgang ist längst weg, sozusagen. Die großen Firmen sind gekommen und es gibt im Moment einen Bedarf, ungeheuren Bedarf auf diesem Markt. Also guck dir die Blockbuster an, die dieses Jahr kommen und die nächstes Jahr kommen. Und die Amerikaner und die Kanadier und die Engländer vor allen Dingen in London, die also jetzt Star Wars ohne Ende machen müssen, suchen dringend gut ausgebildetes Fachpersonal. Das heißt, diese eigentliche Intention, eine Art Recruitment-Sache zu machen für die Schüler da, ist längst passé, weil die werden schon viel früher gecasht von den großen Firmen. Der Andreas Feix hat in Amerika einen großen Preis gewonnen, zum Beispiel der Abgänger dieses Jahr, also der Hauptabgänger, also der Star der Schule. Der hat sogar den Visual Effects Society, also den renommiertesten Preis, den man sich überhaupt vorstellen kann, bekommen. Also es wird höher angesehen als der Oscar, hat er für den besten Studentenfilm bekommen, für seinen Kurzfilm City Party. Großartige Sache. Das führt halt eben zu der Sache, dass es eigentlich jetzt eine Präsentation ist. Jetzt kommen die Leute hierhin, werben, dass die Leute doch zu ihren Firmen hingehen sollen. Das hat sich ein bisschen umgedreht. Also nicht mehr der Holztisch mit dem Videorekorder, sondern jetzt kommt ILM, jetzt kommt Double Negative, jetzt kommt MPC. Die stellen sich hin und sagen, pass mal auf, wir haben hier Dschungelbuch gemacht.
Ja.
Und wir suchen euch. Wir suchen dringend Leute. Und dann stellen sie ihre Stars dahin.
Ja.
Und die berichten dann darüber.
Ja, und dann hast du dir das alles so angesehen, wie die dann eben so versucht haben, Personal anzuwerben. Was war denn dabei dann dein Highlight? Oder was waren denn sozusagen die, welche interessanten Leute waren denn dann so da, mit denen die angegeben haben sozusagen?
Also die Star-Geschichte ist, war natürlich Star Wars Force Awakens. Die Hauptmacher von ILM waren da und haben genau vorgestellt und haben dann gezeigt, was jetzt mechanische Effekte waren, die klassischen Special Effects, das nennt man Special Effects oder SFX, oder halt eben die visuellen Effekte, die VFX. Und die VFX-Leute waren dann da komplett, also das große Team von ILM. Also wenn man eine Bombe auf das Haus der Wirtschaft geworfen hätte zu diesem Zeitraum, als dann so ungefähr 2000 Leute da drin saßen und dann sich über Trickfilm unterhalten haben, die kommen ja aus der ganzen Welt, von Australien, Neuseeland, Veta, die ganzen Peter Jackson-Leute waren da, dann würde es die Filmwelt wahrscheinlich um ein paar Jahre zurückwerfen, weil die sind alle in Stuttgart, das glaubt man dann in dem Moment nicht. Richard Edlund war da, der 1978 Star Wars gemacht hat, der Visual Effects Supervisor von Star Wars war da, aber mein Highlight war natürlich Rob Legato, der hat einen Oscar bekommen für Avatar, der hat einen Oscar bekommen für Hugo Cabret. Der hat die Trickeffekte gemacht für Jungle Book. Und Jungle Book ist ein Meilenstein nach dem, was wir da gesehen haben. Ist grandios, weil, was wir nicht wussten, der Junge, den wir die ganze Zeit sehen, ist selbst der Junge, ist zu 50% computeranimiert.
Wahnsinn.
Und man sieht das nicht. Er hat uns also gezeigt, hier, guck mal, da läuft der Junge, ist der jetzt noch echt oder nicht? Und tatsächlich, nee, ist er nicht mehr. Ist schon unecht. Aber du siehst es halt nicht.
Einfach nur unglaublich. Wirklich schade, dass das schon vorbei ist. Aber wenigstens haben wir nachdrücklich noch ein bisschen vielleicht das Wichtigste mitbekommen von dir. Ja.
Es gab zwei Sachen, müssen wir erwähnen, weil das Witzige ist, die Abgänger in Deutschland, die sind so gut, oder beziehungsweise das Land hier ist so schlecht aufgestellt, was also Trickfilm angeht, dass die natürlich alle rausgehen.
Yeah.
Und jetzt haben wir einen komischen Spagat inzwischen hingelegt. Das eine ist halt eben, ich habe unglaublich viel Freunde im Ausland, weil also viele arbeiten halt jetzt eben bei Disney, bei Pixar, bei DreamWorks oder in London oder in Kanada, in Vancouver oder in Neuseeland, Australien. Nur nicht in Deutschland. Diese großen Leute gehen halt eben relativ zügig raus, weil du kriegst im Ausland sehr viel mehr Geld und vor allen Dingen, wenn du die Wahl hast zwischen Dr. Proctors Pupspulver oder aber an Rogue One zu arbeiten, da überlegt der deutsche Animator so ganz kurz und denkt, es wäre so schön an Proctor zu arbeiten, aber die Amerikaner bieten halt mehr Geld. Das ist natürlich ganz bitter. Aber die zweite, die andere Seite ist halt eben, es gibt inzwischen ganz tolle Studios hier in Deutschland, Scanline, Trickster und Rise Effects zum Beispiel in Berlin, die haben die Trek-Effekte gemacht zu Captain America. Und das war der große Abschlussvortrag, die zwei großen Firmen aus Deutschland, die sowohl die Eröffnungsszene von Captain America gemacht hat, dieses Lagos, diese Lagos-Verfolgungsjagd und auch diese große Nummer, wenn die da mit den Motorrädern unten durch den in Deutschland unten durch diese Tiefgarage fahren und so weiter, wo der Bucky versucht abzuhauen. Das ist in München gemacht worden, das muss man sich mal vorstellen. In der Amalienstraße in München wurde Captain America hergestellt. Nur diese gleichen Leute finden halt hier in Deutschland keine Möglichkeit zu arbeiten. Das ist halt eben eine Katastrophe und da müssen wir dringend dran arbeiten.
Das heißt, im Grunde hat die deutsche Filmindustrie auch Potenzial und dann hoffen wir doch, dass es einfach immer steil für die bergauf geht. Und hier geht's jetzt weiter mit einem Song von Beyoncé, Keep Giving Your Love to Me aus dem Film Bad Boys 2.
Köln Campus.
20 nach 7 und ihr hört die Filmspur auf Köln Campus. Die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen gelten als eins der namhaftesten Kurzfilmfestivals der Welt und sind in der deutschen Filmlandschaft zu einer festen Einrichtung geworden. Ab morgen geht's dort wieder los und zwar zum 62. Mal. Über das Wochenende, genau genommen bis zum 10. Mai, werden wieder Kurzfilmproduktionen aus aller Welt vorgeführt und ausgezeichnet. Ja, und Sven Lohmann wird für uns dort am Start sein und ist jetzt schon mal bei mir hier im Studio, um einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Sven, was erwartet dich denn da am Wochenende?
Ja, mich und natürlich auch jeden anderen, der da gern hinkommen möchte, erwartet zuerst mal eine ziemlich große Auswahl an Kurzfilmen. Die Oberhausener Kurzfilmtage haben ja eine sehr lange Tradition. Mit dem Oberhausener Manifest ist ja 1962 der neue deutsche Film gewissermaßen aus der Taufe gehoben worden. Festival mit langer Tradition zieht Beiträge aus der ganzen Welt an und dieses Jahr sind es besonders viele Beiträge und zwar sind in knapp 100 Vorführungen gut 550 Filme zu sehen. Das sind so viele wie noch nie. Es gibt also genug zu tun.
Ja, 100 Vorführungen in 5 Tagen, also das schafft doch wirklich kein Sterblicher.
Nein, das ist aber auch nicht so gedacht. Filmfestivals sind ja immer so strukturiert, dass man da eine individuelle Auswahl treffen muss und das ist natürlich auch hier der Fall. Wenn 10 Leute von den Kurzfilmtagen zurückkommen, dann haben die hoffentlich alle auch 10 unterschiedliche Eindrücke mitnehmen können und sich 10 unterschiedliche Programme angeschaut.
In Oberhausen werden ja, das ist zumindest am bekanntesten, Preise für die besten deutschen und internationalen Kurzfilme vergeben, aber das ist doch noch nicht alles, oder?
Nee, also diese beiden Wettbewerbe sind, wie du sagst, natürlich die Hauptwettbewerbe. Inzwischen werden in Oberhausen aber auch schon wird eine ganze Reihe Preise verliehen. Es gibt neben dem deutschen und dem internationalen Wettbewerb gibt es Preise für Musikvideos, das sind ja auch Kurzfilme, und speziell für Kurzfilme aus Nordrhein-Westfalen. Und eine meiner persönlichen Schwächen ist natürlich der Wettbewerb für Kinder- und Jugendfilme, die dafür verschiedene Altersgruppen zusammengestellt werden.
Es gibt aber auch Sparten, in denen keine Preise verliehen werden, sondern nur Filme zu bestimmten Themen gezeigt werden. Das Thema dieses Jahr lautet ja El Pueblo auf der Suche nach dem neuen Lateinamerika und es geht um lateinamerikanisches Kino. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, also dieser Ausdruck El Pueblo war mir tatsächlich auch völlig neu und ich schätze mal, da werde ich mich auch mal in ein oder zwei Rollen begeben. El Pueblo, das bezeichnet so eine Art neue Welle im südamerikanischen Kino, ist also so eine Richtung, die man wahrscheinlich vergleichen kann mit dem Neorealismus in Italien oder mit der Nouvelle Vague in Frankreich seinerzeit. Und offenbar versammeln sich da so in den letzten 10 Jahren viele kreative und originelle Filmemacher. Hierzulande bekommt man davon nicht so viel mit, wenn man sich nicht gerade ausdrücklich dafür interessiert. Ich selber weiß davon übrigens praktisch auch nichts und werde mich da mal aufklären. Wer sich für Kino aus Südamerika interessiert, für den ist das jetzt natürlich eine super Gelegenheit, sich da mal die eine oder andere von den 8 Rollen anzuschauen, die da zum Thema El Pueblo gezeigt werden.
Sven Lohmann, zu den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen, die ab morgen und noch bis zum 10. Mai einen Querschnitt durch die weltweite Kurzfilmproduktion zeigen. Sven, du bleibst noch ein wenig bei uns und stehst uns gleich noch mal ein paar Minuten Rede und Antwort. Aber hier geht's jetzt erstmal weiter mit ein bisschen Musik aus dem Film Club der Teufelinnen. Morgen starten zum 62. Mal die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen und Sven Lohmann ist immer noch bei mir hier im Studio, bevor er sich dorthin aufmacht, um sich ein paar Rollen ganz genau anzuschauen. Sven, haben Kurzfilme eigentlich noch Bedeutung?
Jetzt so. Ja, ist eine gute Frage. Also im Kino müsste man ja ehrlicherweise sagen, nee. Da liefen Kurzfilme ja früher öfters mal so als Vorfilme von Langfilmen. So wie halt auch früher, als es keinen Fernsehen gab, Tagesschau oder Wochenschau oder wie das damals hieß, halt auch im Kino lief. Das hat sich heute natürlich alles ein bisschen geändert und hat sich verlagert. Auf YouTube zum Beispiel oder in sozialen Netzwerken müsste man dagegen sagen, da ist ja geradezu das Gegenteil der Fall, weil Kurzfilme sind ja jetzt nicht nur kurze, also 5 oder 10 oder 20-minütige Spielfilme, sondern darunter fallen natürlich auch alle anderen Formen wie Dokumentarfilme oder Essayfilme, Experimentalfilme, Wissenschaftsfilme, aber eben auch Musikvideos oder Werbeclips oder kurze Trickfilme.
Solange sie eben nur kurz genug sind.
Genau. Im Kino haben Kurzfilme jetzt, wie gesagt, nicht so Konjunktur. Auf DVD gibt's das auch nicht so richtig. Am ehesten kann man doch noch auf YouTube oder ähnlichen Plattformen gezielt nach Kurzfilmen suchen, wenn man weiß, was man will. Oder wenn man die richtigen Kanäle kennt. Also was weiß ich, nach filmhistorisch bedeutenden Kurzfilmklassikern vielleicht. Also was weiß ich, La Jetée oder Meshes of the Afternoon. Was jetzt in Oberhausen aber geschieht. Man bekommt mit den Kurzfilmrollen, die da gezeigt werden, in so kleinen Probierhäppchen einen unheimlich breit gefächerten Überblick über die Arten und Weisen, wie derzeit international Film gemacht wird. Überwiegend natürlich mit Blick auf künstlerische Originalität, klar. Aber so konzentriert und vielseitig kuratiert, wie das eigentlich sonst kaum möglich ist.
Die Kurzfilmtage also als bunte Tüte, möglichst viel verschiedenes aktuelles Filmemachen kennenzulernen. Gibt es denn eigentlich sowas wie ein Archiv aus der langjährigen Tradition dieser Kurzfilmtage?
Nee, nicht so richtig. Also man kann auf die Website der Kurzfilmtage gehen. Die heißt auch ganz einfach kurzfilmtage.de. Da kann man tatsächlich in einem Archiv, das die da haben, Filme suchen. Kann man nach Produktionsländern, nach Produktionsjahr, kann man tatsächlich mal gucken, was so da ist. Das sind aber nur einige ausgewählte Beiträge aus den letzten Jahren und auch das nur in kurzen Schnipseln. Die sind da nicht komplett. Man kann sich da aber durchaus mal ein ganz gutes Bild davon machen, was da so für ein Querschnitt gezeigt wird oder sich ein bisschen Appetit machen. Im Großen und Ganzen, leider muss ich dazu sagen, verdampft das Programm mit seiner Aufführung, wie das halt auch vor dem Videozeitalter der Fall war. Und das ist dann, wenn das gelaufen ist, ist das mehr oder weniger nicht verfügbar. Aber umso mehr lohnt es sich natürlich einfach mal vorbeizuschauen und sich mal ein bisschen Bandbreite zu geben.
Eine Frage habe ich dann jetzt aber noch, und zwar auf diesen Festivals, da gibt es ja oft so Podiumsdiskussionen mit Fachleuten. Weißt du, wer da in diesem Jahr so dabei ist oder auf welche Themen man sich jetzt besonders freuen könnte?
Also Podiumsdiskussionen gibt es in Oberhausen auf den internationalen Kurzfilmtagen jedes Mal zu den Wettbewerbsfilmen. Und zwar findet nach jedem Wettbewerb oder zumindest häufig nach dem Wettbewerb, so viel ich weiß, finden Podiumsdiskussionen mit den Filmemachern statt. Da kann jeder hingehen und zugucken. Und da wird dann ein bisschen über die Produktion gequatscht und die Filmemacher erklären ein bisschen ihre Sachen oder auch nicht, stehen halt Rede und Antwort. Also ja, gibt's.
Super. Sven Lohmann über die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen, die morgen starten und dann übers Wochenende bis zum 10. Mai veranstaltet werden. Sven, du bist nächste Woche wieder da, um uns kurz zu erzählen, wie es so lief. Wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt, einfach mal am langen Wochenende auf ein paar Rollen in Oberhausen vorbeizufahren. Es ist gleich 20:08 und ihr hört immer noch die Filmspur.
Köln Campus.
Die Filmspur auf Köln Campus. Das war so natürlich jetzt nicht gedacht. So, und wir wollen natürlich wie immer alle Filme vorstellen, die morgen anlaufen. Und deshalb kommt jetzt der erste Teil unseres berühmten Newsreels für euch.
Newsreel.
Die Neustarts der Woche.
Mit Federico jetzt. Szene am Pool. Alain Delon macht Romy Schneiders BH auf. Er wird sie eincremen. Sie sagt, niemand macht es so gut wie du. Diese damals an Erotik kaum zu übertreffende Szene stammt vom Nouvelle Vague-Film La Piscine von Jacques Deray aus dem Jahr 1969. Genau an dieser Szene setzt nun ein Remake dieses Filmes an. In A Bigger Splash von Luca Guadagnino wird aber die Sexszene am Pool diesmal zwischen Ralph Fiennes und Tilda Swinton nicht nur angedeutet. Auch hier geht es um zwei Paare, die zusammen Urlaub in einem Ferienhaus mit Pool machen. Auch diesmal nimmt die Vierecksbeziehung zwischen Paul, gespielt von Matthias Schineherz, seiner Freundin Marianne, gespielt von Tilda Swinton, auf der einen Seite und Harry, gespielt von Ralph Fiennes, und seiner Tochter Penelope, gespielt von Dakota Johnson, auf der anderen Seite zunehmend erotische und bedrohliche Züge an, als alte Leidenschaften und Eifersucht zurückkehren. Auch hier treibt dann eines Morgens ein Toter im Pool rum. Anders als beim Original von 1967 spielt aber diese Version nicht an der Côte d'Azur, sondern auf einer kleinen süditalienischen Insel namens Pantelleria. Dadurch tauchen auch Bezüge zur aktuellen Realität auf. Die Polizei ist zum Beispiel mit den am Strand aufgetauchten Leichen von mehreren Flüchtlingen genug beschäftigt und muss nun auch noch den Fall mit der Leiche im Pool lösen. Ob A Bigger Splash, das hochkarätig besetzte Remake, an das Original von 1969 kommt, erfahrt ihr ab morgen im Metropolis, im Off-Broadway oder im Filmhauskino. Als Peggy Guggenheim das Vermögen der Guggenheim erbte, begann sie Kunst zu sammeln. Im Laufe ihres Lebens entwickelte sie sich zu einer der wichtigsten Sammlerinnen moderner Kunst und auch zu einer Mäzenin, Gönnerin und Galeristen, womit sie entscheidenden Einfluss auf die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts nahm. Klar, schließlich erwarb sie nicht nur die ersten Werke von sehr bekannten Künstlern, wie unter anderem Marcel Duchamp, Max Ernst, Pablo Picasso, Pierre Mondrian und noch so viele andere Namen, sondern pflegte auch alle Arten von Beziehungen zur künstlerischen Avantgarde ihrer Zeit. Ihre Sammlung ist jetzt im Guggenheim-Museum mit Standorten in New York, Venedig, Berlin und Bilbao zu sehen und zählt zu den wichtigsten und meistbesuchten Museen der Welt. Der Film Peggy Guggenheim, ein Leben für die Kunst, läuft ab morgen im Odeon. Und dann kommt auch noch morgen der vierte Teil und letzte vom Dokumentarfilm Camisos Schatten raus. In der Reisedokumentation folgt die Filmemacherin Ulrike Oettinger den Spuren des Naturwissenschaftlers Adalbert Camiso, der vor 200 Jahren die Region zwischen Russland und Alaska erforschte. Ab morgen in der Filmpalette.
Die unvergleichliche Shirley Bassey mit Goldfinger aus James Bond Goldfinger. Wer hätte das gedacht? Und jetzt kommt der zweite Teil unseres lang ersehnten Newsreels.
Newsreel.
Die Neustarts der Woche.
Und wir starten mit Bad Neighbors 2. Es geht um einen kleinen Krieg um das Hoheitsrecht auf der Straße zwischen einem gutbürgerlichen Elternpaar und den Jungs aus einer Studentenverbindung. Das haben wir ja schon gesehen im ersten Teil und das ist jetzt auch das Thema von Bad Neighbors 2. Mac und Kelly Ratner sind in diesem Film kurz davor, ihr Haus zu verkaufen und mit ihrer Tochter Stella in die Vorstadt zu ziehen, bis dann in das Haus aus dem Teil 1 die Jungs von Delta Psi Beta rausgeekelt wurden, wieder eine Studentenverbindung einzieht. Die Mädels von Kappa Nu entpuppen sich als noch feierwütiger als die Jungs und als die herkömmlichen Tricks aus Teil 1 einfach nicht fruchten wollen, legen die Retners härtere Bandagen an. Sie bitten nämlich ihren ehemaligen Erzfeind Teddy Sanders, also Zac Efron, um Hilfe. Wer den ersten Teil gesehen hat, wird von Bad Neighbors 2 genauso gut unterhalten wie Fans von Seth Rogen, der Mac spielt, und das Ganze läuft ab morgen im Cinedom. La Belle Saison, eine Sommerliebe, erzählt die Geschichte von Delphine, einer jungen Frau, die den elterlichen Bauernhof gegen das Paris der 70er Jahre eintauscht. Sie hat genug von der ländlichen Engstirnigkeit und schließt sich einer Gruppe Frauenrechtlerinnen an. Dort freundete sie sich mit der Anführerin Carol an und schnell wird aus der Freundschaft mehr. Als Delphines Vater krank wird und sie ihre Mutter auf dem Bauernhof unterstützen muss, wird die junge Liebe auf eine harte Probe gestellt. Wer sich anschauen möchte, wie Delphine und Carol einen turbulenten Sommer auf dem französischen Land verbringen und gegen überkommende Moralvorstellungen kämpfen, der ist ab morgen im Cinenova, im Weißhauskino oder im Odeon goldrichtig. Jetzt geht's um den Film Schrotten. Mirko hat den elterlichen Schrottplatz verlassen, um als Versicherungskaufmann Karriere zu machen. Er denkt, er hat sich endlich vollends von seiner Familie gelöst, als er von alten Bekannten nachhaltig davon überzeugt wird, in die alte Heimat zurückzukehren. Sein Vater ist nämlich verstorben und hat ihm und seinem Bruder Lecho den Schrottplatz vererbt, der kurz vor dem Ruin steht. Die Brüder müssen sich jetzt zusammenraufen, um die Existenz der Familie zu sichern. Und dabei soll unter anderem ein Überfall auf einen Zug helfen. Den Plan dazu hat der Vater seinen Söhnen gleich mitvererbt. Schrotten ist eine deutsche Komödie, bei der man sich ein bisschen an die Ludolfs erinnert fühlt und ist zu sehen ab morgen im Cinenova.
Köln Campus.
Es ist kurz vor acht, das heißt, die Filmspur neigt sich langsam dem Ende. Das war eine volle Sendung heute. Ja, es geht heute wohl nicht mehr weiter mit Programm. Das war's auch schon auf Köln Campus. Ich bedanke mich bei meiner gesamten Redaktion und natürlich bedanke ich mich vor allem bei Michelle Plotek. Die hatte heute die redaktionelle Leitung. Nächste Woche geht's schon wieder weiter mit einer neuen Ausgabe von der Filmspur. Wie gewohnt, mittwochs um 18 Uhr. Ich bedanke mich beim Zuhören. Mein Name ist Giselle Uka. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
www.kölncampus.com.
www.kölncampus.com.